Einen wunderschönen guten Morgen euch. Mich gefreut, heute Morgen hier zu sein. Einen herzlichen Gruß für die, die meine Frau kennen. Sie liegt mit Erkältung, mit Grippe im Bett. Das passiert auch manchmal. Ich habe einen Bibeltext, wo ich gerne mit anfangen würde, euch den vorzulesen. Und dann steigen wir in unser Thema ein. Der Text steht in Hebräer 12, die ersten drei Verse. Folgendes steht da. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen, also von Menschen, die uns vorausgegangen sind, umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer zum Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt daran, wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er Jesus alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Wenn du die Bibel liest und in einem Bibeltext das Wörtchen wenn vorkommt, dann solltest du nicht einfach drüber hinweglesen. Immer wenn dieses Wörtchen wenn übersetzt wird, und es wird in fast allen Übersetzungen, zum Beispiel bei dieser Stelle aus Hebräer 12, wird dieses Wörtchen wenn verwendet. Immer wenn irgendwo wenn kommt, muss man gut darauf achten, jetzt kommt eine ganz, ganz wichtige Message. Und Jesus sagt in diesem wenn, oder in dem Fall der Schreiber vom Hebräerbrief, wer immer es war, wahrscheinlich Paulus, wenn ihr also in der Gefahr steht, irgendwie aufzugeben, den Mut zu verlieren, dann schaut zu Jesus. Ich glaube, wenn all das, was ich gleich noch kurz sagen will, ihr heute Mittag schon wieder vergessen habt, dann, wenn ihr diesen einen Gedanken mitnimmt, wenn ihr in Gefahr steht, aufzugeben, dann schaut zu Jesus. Dann habt ihr einen guten Gottesdienst gehabt, eine gute Grundlage für die nächste Woche. Wenn, ist also die große Frage. Und ich bin überzeugt und will auch diese Frage dir stellen heute Morgen. Wie sieht das aktuell mit deinem Glauben aus, mit deinem Mut, mit deiner Vision, die du vielleicht mal hattest? Wie sieht es mit dir selber in deinem Herzen aus? Ich bin davon überzeugt, heute Morgen sitzen hier eine Menge Leute, die würden sagen, mir geht es gerade so richtig, richtig gut und das ist toll und das genieße. Das ist wunderschön, wenn wir das sagen können, mir geht es gerade so richtig gut. Aber ich bin auch überzeugt, wenn so viele Leute zusammen sind in einem Gottesdienst, dass Leute hier sind, die sagen, mein Leben ist gerade extrem herausfordernd. Und das ist keine Frage, ob man jünger ist, in einem mittleren Alter sich befindet oder alt geworden ist. Herausforderndes Leben gibt es für jeden von uns. Und vielleicht bist du hier heute Morgen auch bewusst, vielleicht heute Morgen hergekommen, weil du weißt, mein Leben ist gerade herausfordernd und ich stehe in der Gefahr, aufzugeben. Willst du das wirklich machen? Wenn du heute Morgen mit einem herausfordernden Lebensvita hier bist, dann lass dich ermutigen, niemals aufzugeben. Wisst ihr, fast jeder von uns weiß das, wenn wir an Jesus glauben, dann wissen wir, dass Gott gut ist. Dann wissen wir, dass Gott für uns ist. Dann wissen wir, dass Gott Heilung gibt. Dann wissen wir, dass Gott einen guten Plan hat. Und wir können das alles so sagen, sind auch davon überzeugt und trotzdem heißt das ja nicht automatisch, wenn das die Eigenschaften Gottes sind, dass im Leben von Christen nicht Dinge passieren können, die auch herausfordernd sind. Ja, wir wünschen uns das nicht. Ich glaube, wenn ich fragen würde, wer von euch wünscht sich herausfordernde Zeiten, hoffe ich, vermute ich, dass keiner mit der Hand nach oben gehen würde und sagen, ja, das brauche ich jetzt unbedingt mal. Klammer auf, die Menschen, die hinter einer herausfordernden Zeit stehen, werden sagen, es war eine gute Zeit. Aber heute geht es darum, wenn du in einer herausfordernden Zeit steckst, wenn du vielleicht in der Gefahr stehst, aufzugeben, den Mut zu verlieren. Ich persönlich glaube, dass egal was im Leben passiert, und es passieren Dinge. Wir waren gestern auf einer Beerdigung von einem 13-jährigen Jungen. Und glaub mir, das ist schon krass. Aber wenn du dann siehst, wie die Familie trotzdem an diesem Gott festhält, dann habe ich den Mut, auch unter dem Eindruck von gestern noch mal zu sagen, aufgeben ist keine Option. Und ich sage mir das, genauso wie ich euch das sage. Ich weiß nicht, wer von euch ein bisschen Fußball begeistert bin. Ich liebe Fußball. Und ich kann mich erinnern, es war ein wunderschönes Spiel vorletztes Wochenende, hat Bayer Leverkusen, ich bin kein Leverkusen-Fan, in München 2-1 gewonnen. Und das hat mich deswegen so gefreut, weil ich auch kein München-Fan bin. Und es war so, dass in der, ich glaube, ungefähr 80. Minute bekam Leverkusen noch eine rote Karte und die Bayern, die haben angestürmt. Wer Fußball kennt, der weiß, wenn Lewandowski einmal den Ball hat, den kriegt man so schnell nicht mehr los. Und dann hat sich diese dezimierte Elf von Bayer Leverkusen mit aller Gewalt gegen dieses Bollwerk von Bayern München gewehrt. Und sie haben, man merkte richtig, wie der Trainer am Rand stand und sagt, ihr müsst kämpfen, nicht aufgeben. Und sie haben 2-1 gewonnen. Es war ein knapper Sieg, es war ein errungener Sieg. Das 2-2 lag in der Luft und es wäre vielleicht sogar verdient gewesen, aber sie haben sich diesen Sieg erkämpft. Und da habe ich schon so gedacht, wow, was passiert, wenn man eine Entscheidung trifft, nicht aufzugeben und zu kämpfen. Und deswegen möchte ich euch gerne heute Morgen 7 Gründe nennen, warum es sich lohnt, nicht aufzugeben. Die Bibelkenner wissen jetzt sofort, 7, das ist diese Zahl aller Zahlen. Beruhige dich. Es hätten auch 5 oder 9 sein können, mir sind nur 7 eingefallen. Es hat jetzt keinen besonders geistlichen, vollkommenen Sinn, dass es 7 sind. Also es gibt wahrscheinlich auch 10 und noch viel mehr Gründe, warum wir nicht aufgeben. Ich habe einfach mal 7. Das war reiner Zufall. Wenn du mitschreibst oder auch dir das merken willst, der erste Grund ist, warum wir nicht aufgeben sollten. Du sollst nicht aufgeben, weil Gott selber dich nicht aufgegeben hat. 5. Mose 31,6 steht, denn der Herr, dein Gott, er ist es, der mit dir geht. Er wird dich nicht aufgeben und er wird dich nicht verlassen. Vielleicht müssen wir uns heute Morgen daran erinnern, dass es nicht auf der To-Do-Liste Gottes steht, dir den Rücken zuzukehren. Dass es nicht auf der To-Do-Liste Gottes steht, dir Schaden zuzuwenden. Dass es nicht auf der To-Do-Liste Gottes steht, dich zu verlassen. Das ist für ihn etwas, das ist nicht in seinem Gedankenkonstrukt vorhanden. Gott verlässt seine Kinder nicht. Never, niemals. Es ist nicht in seinen Gedanken vorhanden. Er hat es versprochen in seinem Wort. Und übrigens, er macht es auch dann nicht, wenn wir die Entscheidung treffen, uns von Gott abzuwenden. Mal ganz ehrlich, wie viele falsche Entscheidungen haben wir getroffen in unserem Leben? Ich habe schon so viele falsche Entscheidungen getroffen. Und du auch, davon bin ich überzeugt. Und vielleicht steckst du gerade in einer falschen Entscheidung drin und denkst dir, jetzt habe ich die falsche Entscheidung getroffen, was wird Gott denn jetzt mit mir machen? Weißt du, was Gott mit dir macht? Er wird sich nicht umdrehen und er wird dich weiter bedingungslos lieben. Gott ist nicht so wie wir Menschen. Wir Menschen, wir ticken manchmal so, dass wir sagen, der oder die hat mir jetzt gerade so richtig wehgetan, jetzt distanziere ich mich. Gott niemals. Er wird sich nicht von dir abwenden. Wenn du mal genau gucken willst, wie Gott tickt, dann schau dir nochmal die Geschichte von Petrus an. Dieser brennende Jünger von Jesus, der mit ihm die Welt verändern wollte. Und als es eng wurde, ganz eng wurde, da hat er dreimal gesagt, als man ihn gefragt hat, hör mal, kennst du diesen gefangenen Rabbi da vorne eigentlich? Warst du nicht auch einer von denen, der so 3 Jahre mit ihm gelaufen ist? Und dann sagt dieser Petrus, boah, nein, sorry, ich weiß gar nicht, wer das ist. Also, tut mir total leid, aber den kenne ich überhaupt nicht. Und wir als Leute aus der Entfernung denken da, wow, Petrus, das geht jetzt gar nicht, was du da gemacht hast. Und wie muss Jesus gedacht haben? Und da lesen wir in der Bibel, Jesus dreht sich um, schaut Petrus an und Petrus fängt an zu weinen. Wenn man dann die Geschichte weiter sieht, als Jesus auferstanden ist, wie er diesem Petrus begegnet, wie er ihm einen großen, vielleicht den größten Auftrag gegeben hat, der je in dem Reich Gottes vergeben wurde, dann weißt du, wie Gott tickt. Gott tickt vergebend, Gott tickt gnädig und Gott tickt so, dass er mit dir immer wieder einen neuen Anfang wagt. Was ist Definition von Gnade? Es gibt viele Definitionen von Gnade. Eine entscheidende Definition von Gnade ist, du darfst noch einmal. Also vergiss alles, was gerade vielleicht in deinem Leben schief läuft. Gott wendet sich nicht von dir ab. Du darfst immer wieder neu kommen. Und das ist ein Grund, nicht aufzugeben. Du solltest nicht aufgeben, weil Gott dich nicht aufgegeben hat. Zweiter Grund. Du solltest nicht aufgeben, weil andere darauf zählen, dass du es nicht tust. Denk mal darüber nach, wie viele Menschen du kennst in deinem Umfeld, auf denen du einen Einfluss ausübst. Und jetzt komme ich nicht damit, ich habe keine Freunde, ich kenne ja eh niemanden, also kann ich auch keinen Einfluss ausüben. Jeder von uns kennt Menschen in seinem Umfeld, der eine mehr und der andere weniger, auf die er, auf die du, auf die ich Einfluss ausübe. Und jetzt überleg mal, ganz kurz, was mit diesen Menschen passiert, wenn du aufgibst. Was mit diesen Menschen passiert, wenn ich aufgebe. Ich erinnere mich daran, das ist echt lange her, haben wir mit einer bestimmten Person Freizeiten gemacht in Holland, 20 Jahre her. Diese Person war begnadet im Umgang mit Jugendlichen. Diese Person konnte predigen, dass Menschen wirklich im Herzen berührt wurden. Diese Person hat ein Werk aufgebaut, da in Holland, was uns sehr beeindruckt hat. Und dann passierte etwas, dass dieses Werk von heute auf morgen zusammenbrach, weil etwas über diese Person herauskam, was wirklich schlecht war. Und ich sehe mich noch heute, als ich das gehört habe, in der Küche zu meiner Frau kommen und sagen, wenn diese Person fällt, was habe ich, kleiner Wicht, dann noch zu sagen und zu tun? Dann ist doch klar, dass ich auch besser aufhöre, Jugendarbeit zu machen. 20 Jahre her. Da war jemand, auf den ich wirklich geschaut habe als ein großes Vorbild. Und diese Person ist gefallen. Und meine Reaktion war, ich höre auf. Und es war nicht eine Emotion, mal eben. Ich habe das umkämpft, aufzuhören, vor 20 Jahren. Ich bin dankbar, dass Gott es anders geführt hat. Was ich dir nur sagen will ist, du hast, ich habe Einfluss auf andere. Und das heißt übrigens nicht, dass wir deswegen perfekte Leute sein müssen, um Einfluss auszuüben. Jeder von uns, wie wir hier sitzen, macht Fehler, macht manchmal grobe Fehler, aber wir leben ja alle gemeinsam von Vergebung, wir leben von Gnade und können uns immer wieder zurückwenden an diesen Gott. Die Frage ist, geben wir auf? Psalm 145, Vers 4. Eine Generation rühmt bei der nächsten deine Werke. Sie alle verkünden deine machtvollen Taten. Mir ist aufgefallen, dass wenn man auf einer Beerdigung ist, dass immer die guten Dinge, die eine Person, die verstorben ist, getan oder gesagt hat, dass die nochmal Erwähnung finden an so einer Abschiedsfeier. Und deswegen glaube ich, sollten wir uns immer die Frage stellen, was wollen wir hinterlassen? Was wollen wir an Gutem unserem Umfeld mitgeben? Und wollen wir dann wirklich aufgeben? Deswegen nochmal der zweite Punkt, du solltest nicht aufgeben, weil andere darauf zählen, dass du es nicht tust. Drittens. Das ist so ein Punkt, da habe ich bei der Vorbereitung selbst ein bisschen das Flattern bekommen. Und trotzdem habe ich ihn aufgenommen. Drittens, du solltest nicht aufgeben, weil Gold durch Feuer veredelt wird. 1. Petrus 1,7. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit, euer Lob, euer Ruhm und euch Ruhm und Ehre einbringen. Weißt du, ich glaube, und ich sage das nicht als jemand, das wisst ihr, die ihr mich kennt, als jemand, der das voll verstanden hat und voll lebt. Und trotzdem glaube ich, dass die Herausforderungen des Lebens nicht dazu da sind, um uns zum Scheitern zu bringen, sondern ich glaube, dass die Herausforderungen des Lebens dazu da sind, um uns stärker zu machen. Weißt du, in jedem von uns steckt ein großes Potenzial. In jedem von uns steckt eine besondere Begabung. In jedem von uns steckt eine besondere Berufung. Alles das steckt in uns. Aber manchmal braucht es so ein bisschen Feuer, um dieses Potenzial, um diese Berufung, um diese Begabung anzufachen, zum Vorschein zu bringen. Nehmen wir mal an, ich komme nochmal zum Fußball, du spielst total gerne Fußball. Aber du gehst nicht auf den Platz. Die Wahrscheinlichkeit, dass du kein Tor schießt, liegt bei 100%, weil du ja nicht auf den Platz gehst. Aber wenn du denkst, die Herausforderungen des Lebens sind so stark, aber ich gehe trotzdem auf den Platz, dann steht die Herausforderung darin, Tore zu schießen. Vielleicht klappt das nicht sofort, vielleicht gibt es Probleme, aber du hast die Chance, Tore zu schießen. Wenn das beim 11. Schuss nicht funktioniert, dann nimmst du einen 12. Schuss, einen 13. Irgendwann wird es zum Tor kommen, bei diesem Beispiel zu bleiben. Und ich glaube, der Spruch von Salomo, Sprüche 24, 16, Denn siebenmal fällt der Gerechte und er steht wieder auf, hat eine ganz große Bedeutung in Verbindung mit dem Feuer, mit dem Schmelztiegel Gottes in deinem und in meinem Leben. Ja, manchmal fühlt es sich an wie hingefallen sein und manchmal ist es auch hingefallen sein. Aber der Gerechte steht ja wieder auf. Du solltest nicht aufgeben, weil Gold durch Feuer veredelt wird. Und ich weiß, deswegen wiederhole ich das nochmal, ich weiß, dass das Zeiten sind, nach denen wir uns nicht sehnen. Und ich weiß, dass das Zeiten sind, die schwierig sind. Und trotzdem sagt Jesus das in seinem Wort. Und trotzdem bleibt bestehen. Du solltest nicht aufgeben, weil Gold durch Feuer veredelt wird. Viertens, du solltest nicht aufgeben, weil nichts von großem Wert ohne einen Preis erworben werden kann. Jakobus 1, Vers 12 steht: Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten. Wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Die Frage, die ich uns allen stelle, ist: Sind wir bereit, einen Preis zu bezahlen für das, was wir uns so sehr wünschen? Wenn du morgen nach Gevelsberg fährst, zum Beispiel, und gehst zu Expert Ellinghaus und sagst und ziehst einen 20-Euro-Schein aus der Tasche und sagst, bitte einmal iPhone 11, dann glaube ich, kannst du froh sein, wenn du nicht in einer Zwangsjacke abgeführt wirst, weil die sagen, hä? 20 Euro für ein iPhone 11 ist ein viel zu geringer Preis. Wenn du so ein iPhone 11 haben willst, musst du, keine Ahnung, 700, 800 Euro auf den Tisch legen. Für etwas Gutes muss man einen guten Preis bezahlen. Sind wir bereit, dieses Discounter-Denken für unser Leben zu streichen? Eine gute Ehe gibt es nicht umsonst. Eine starke Familie gibt es nicht umsonst. Eine gute Freundschaft gibt es nicht umsonst. Erfolg im Beruf gibt es nicht umsonst. Eine aufblühende Kirche gibt es nicht umsonst. Gute Teams in einer Kirche gibt es nicht umsonst. Und so könnte man so eine Liste immer weiterführen. Wenn man etwas wirklich haben möchte, dann setzt man sich auch daran, es zu bekommen. Deswegen ist die Frage, was ist dir wertvoll? Was, wofür bist du bereit, einen Preis zu zahlen? Weißt du, manchmal investieren wir in so völlig falsche Dinge und stellen auf einmal fest, nachdem wir in falsche Dinge investiert haben, dass wir gar kein Potenzial mehr offen übrig haben, um in gute Dinge zu investieren. Und jetzt werde ich keine Beispiele nennen. Du weißt genau, was ich meine. Frag dich, in welche Dinge wirst du und willst du investieren? Ermutigen möchte ich dich, in die wirklichen Werte des Lebens zu investieren. Ich weiß nicht, wer von euch gestern Abend ein Herz für Kinder sich angeschaut hat. Es ist für uns ein fester Termin, jedes Jahr einmal. Und da war ein junges Mädchen, 25 Jahre, die ein Projekt in Südafrika oder in Namibia, glaube ich, aufgebaut hat. Und die mit einer Selbstverständlichkeit gesprochen hat über dieses, was sie tut. Und dabei gesagt hat, mich interessiert das nicht, Karriere zu machen, Geld zu verdienen oder wie auch immer. Das ist mein Projekt, das ist meine Leidenschaft, da gehe ich rein. Mich hat es sehr berührt. Nein, ich rede hier nichts über negativ gegen gute Berufe. Das meine ich damit nicht. Aber ich glaube, man sitzt dann manchmal am falschen Platz. Und deswegen die Leidenschaft, wofür bin ich bereit, etwas zu bezahlen, einen Wert zu sehen. Deswegen, du solltest nicht aufgeben, weil nichts von großem Wert ohne einen Preis erworben werden kann. Fünftens, du solltest nicht aufgeben, weil der Teufel es feiern würde, wenn du aufgibst. Aufgeben hat manchmal was mit Schuld zu tun. Ich habe das eben schon gesagt. Wir sehen etwas, was wir falsch gemacht haben und denken, jetzt machen wir besser einen Schlussstrich unter allem. Aufgeben ist etwas, worauf der Teufel sich sozusagen in deinem Leben fixiert. Er würde es wirklich feiern. Und ich denke oft, allein um dem Teufel, der ja längst besiegt ist, ihn eins auszuwischen, würde ich sagen, du kannst mich mal, Teufel, ich werde nicht aufgeben. Aber pass auf, das geht so schnell. Es sind ja oft so die kleinen Dinge des Alltags, die sich summieren und auf einmal merkt man, da wird was ganz Großes draus. Und auf einmal steht man vor einem Riesenproblem. In Hohelied 2, Vers 15 steht ein Vers, den man wahrscheinlich im ersten Moment überliest, wenn man da mal so drin ist in diesem Kapitel. Aber ich finde ihn ganz wichtig. Da steht drin, fangt uns doch die kleinen Füchse, denn sie verwüsten den Weinberg, wenn die Reben in schönster Blüte stehen. Und weißt du, diese kleinen Füchse, die fangen in deiner und meiner Gedankenwelt an. Da fängt es an, negativ zu denken. Da fängt es an, auch später dann aus dem Denken ein Handeln zu machen. Da fängt es an, später aus dem Handeln eine Gewohnheit zu machen. Da fängt es an, später aus der Gewohnheit ein Lebensprinzip gemacht zu haben. Und da fängt es an, dass wir auf einmal merken, wir haben uns verlaufen, wir haben uns verirrt. Und genau das ist es, was der Teufel will. Er will, dass du dich verirrst und er würde es feiern, wenn du aus dem Grund sagst, und jetzt werfe ich die Flinte ins Korn und jetzt höre ich auf mit dem, was Gott mir anvertraut hat. Einen kleinen Auszug aus 1. Petrus 5, da steht, seid besonnen, seid wachsam, denn euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Wir sind aus der Sicht des Teufels Opfer, die er verschlingen will. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Dieser Gott wird euch mit allem versehen, das ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Und wenn du feststellst, dass in deiner Gedankenwelt etwas sich auftun will, dann widersteh dem Teufel, so wie Jesus das selber gemacht hat. Der Teufel hat Jesus ja auch versucht und hat gesagt, hey, schau mal, schau dir das ganze Reich an, ich gebe dir das alles. Fall vor mir nieder, ich gebe es dir. Du hast Hunger, ich gebe dir zu essen. Du musst nur mal kurz vor mir niederfallen. Und dann hat Jesus gesagt, es steht geschrieben. Und nach 3 Versuchen war der Teufel weg. Und ich glaube, genau so können wir dem Teufel begegnen. Ihn ansprechen und sagen, sorry, wenn ich es so mal ausdrücke, verpiss dich. Du hast in meinem Leben kein Anrecht mehr. Und du kannst das machen mit Aussagen aus der Bibel. Du kannst dem Teufel etwas widersetzen von dem, was die Bibel an Gutem über deinem Leben und über dem, was Gott, wie Gott dich sieht, entgegensetzen. Und ich rate dir, das nicht einfach nur so leise vor dich hinzumurmeln, sondern ich rate dir, es laut auszusprechen, weil Worte haben Macht. Dirk, wie kommst du darauf, dass Worte Macht haben? Will ich dir sagen, nur ein Beispiel. Wie ist die Welt entstanden? Und Gott sprach und es ward. Gott hat Worte benutzt, laute Worte, um Dinge zu verändern. Und ich glaube, wir als Kinder Gottes, als Christen, die den Heiligen Geist in uns haben, wir dürfen die Worte der Bibel aussprechen, laut aussprechen und sie auch in dem Fall, worüber wir jetzt gerade sprechen, dem Teufel entgegenschleudern. Aber wir können sie auch laut aussprechen in allen anderen Bereichen unseres Lebens. Du solltest nicht aufgeben, weil der Teufel es feiern würde, wenn du aufgibst. Vorletzter Punkt. Du solltest nicht aufgeben, weil jede andere Option schlechter ist, als den Kampf zu kämpfen, den du gerade kämpfst. Aufgeben hat in vielen Fällen damit zu tun, ich renne weg. Es hat in vielen Fällen damit zu tun, ich lebe nicht mehr meine Bestimmung. Es hat in vielen Fällen damit zu tun, ich lebe ein falsches Leben, falsch in Anführungszeichen. Ich habe einen Bekannten, der hat sich einen Jagdhund angeschafft. Hunde sind ja sehr im Trend zurzeit. Der hat einen Jagdhund sich angeschafft. In einer Drei-Zimmer-Wohnung. Es ist nicht nur einmal passiert, dass er abends nach Hause kam oder mittags oder wann auch immer, dass seine Wohnung zumindest umdekoriert war. Und wenn man dann überlegt, warum macht dieser Hund das denn? Weißt du, wozu ein Jagdhund bestimmt ist? Definitiv nicht in einer Wohnung zu leben und sich dann den ganzen Tag Netflix-Filme anzusehen. Ein Jagdhund ist dazu bestimmt, zu rennen und zu jagen in der freien Natur. Und deswegen glaube ich, wenn du deine Bestimmung aufgibst, ist es immer die schlechtere Option. Und ich gehe sogar so weit, dass dieses falsche Leben, was man vielleicht führt, aus welchen Gründen auch immer dazu führt, dass Menschen in Depression, in Burnout und all diese Sachen kommen, weil sie einfach ein falsches Leben leben. Weil sie nicht das leben, was ihre Bestimmung ist. Lies mal die Geschichte von Jona, was passiert, wenn man das nicht tut, was die Bestimmung ist. Deswegen, du solltest nicht aufgeben, weil jede andere Option schlechter ist, als den Kampf zu kämpfen, den du gerade kämpfst. Und der letzte Punkt, du solltest nicht aufgeben, weil Gott einfach mit dir und mir noch nicht fertig ist. Philipper 2, 1, Vers 6, ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei dir und bei mir angefangen hat, auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Ich kann mich erinnern, vor 7, 8 Jahren an einem Gebetsabend auf unseren Freizeiten kam ein damals gerade junger Papa nach vorne und erzählte was über seinen Sohn. Ich werde die Geschichte nie vergessen. Er erzählt von seinem Sohn, dem er abends immer seinen Brei macht, wenn er dann schreit und Hunger hat und endlich zu essen haben will und immer weiter schreit. Und sagt er, aber dann bin ich angefangen, diesen Brei zu machen, ihn anzurühren mit warmem oder heißem Wasser und dann muss es gerührt werden. Und der kleine Kerl, der schreit und der schreit und er denkt sich, Papa, du stehst doch da, warum gibst du mir nicht jetzt zu essen? Und ich sage, ich musste den Brei erst anrühren, er musste ein bisschen abkühlen und so weiter. Und er sagte damals, das war sehr bewegend, er sagte, ich konnte es ihm ja nicht sagen, weil er konnte mich noch nicht verstehen, aber es war so, ich hätte ihm sagen müssen, hey, kleiner Mann, der Papa ist einfach noch nicht fertig, es muss noch ein bisschen abkühlen, brauch noch einen kleinen Moment, bis der Brei so ist, dass du ihn essen kannst. Ich glaube, Gott ist mit uns noch nicht fertig. Und nicht im negativen Sinne, mit dir bin ich jetzt fertig oder mit dir bin ich aber jetzt endgültig fertig oder so. Nein, Gott ist mit dir und mit mir noch nicht fertig. Und ich glaube, wenn wir nicht aufgeben, werden wir Wunder erleben, werden wir Heilung erleben, werden wir einen Blick bekommen in Gottes Herrlichkeit, werden wir wieder anfangen, unsere Visionen zu leben, die Gott in unser Herz gelegt hat. Werden wir weitermachen, werden wir neue Hoffnung bekommen. Du sollst nicht aufgeben, weil Gott einfach mit dir noch nicht fertig ist. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Ich würde euch gerne einen Segen zusprechen. Gott, der dich wahrnimmt, lasse zu deiner täglichen Kraftquelle werden. Glaube in deinem Herzen, was er dir zugesagt hat. Bei dir zu sein in Angst und Unsicherheit. Zu dir zu stehen in Ausweglosigkeit und Verlassenheit. Dich zu trösten, wenn du bekümmert bist. Deine Bedürfnisse zu Herzen zu nehmen, was immer auf dir lastet. Er schenke dir, was du dir selber nicht geben kannst. Wachsendes Vertrauen. Die Kraft, nie aufzugeben. Mitten in den Widersprüchen und Fragen des Lebens. Der Herr segne dich und erfülle dein Herz mit Freude. So sei gesegnet von diesem liebenden Papa im Himmel. Sei gesegnet von Jesus Christus und sei gesegnet vom Heiligen Geist. Und ihr seht, vor uns stehen diese Zeichen vom Abendmahl. Und ich finde es so eine großartige Möglichkeit, und Andreas wird da jetzt gleich was zu sagen, dass wir aus Dankbarkeit nochmal darüber nachdenken, mit was für einem Gott haben wir es denn eigentlich zu tun, der auch alles gegeben hat, seinen Sohn. Und ich würde mich freuen, und ich glaube, Jesus freut sich am meisten, wenn wir gleich nochmal, wenn wir das Abendmahl nehmen, ganz bewusst uns klar machen, wie privilegiert wir durch unseren Glauben und durch das, was Jesus uns geschenkt hat, sind. Seid gesegnet.